Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Parlando aus dem wunderschönen Budapest. Mein heutiger Gast gehört zu den herausragenden Sopranistinnen der jüngeren Generation Ungarns. Das Diplom in der Tasche machte sie sich auf den Weg von Budapest nach Wien, um von dort aus ihre beeindruckende Weltkarriere zu starten. Sei es als Susanna, Adina, Gilda, Traviata oder Lucia di Lammermoor, die ihr in kürzester Zeit den Weg von der Scala bis an die Metropolitan Opera ebneten. Die New York Times beschreibt ihre Stimme als silbrig, kunstvoll und anmutig. Und wer sie einmal gehört hat, sei es auf der Bühne oder auf eine ihrer zahlreichen Plattenaufnahmen, der wird diesen Eindruck bestätigen können. Ich freue mich auf das nun folgende Gespräch und begrüße sehr herzlich die Ehrenbürgerin Budapests, Kossuth-Preisträgerin und gefeierte ungarische Sopranistin Andrea Rost. Mhm. Hallo, Frau Rost.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, mit Ihnen dann ein bisschen zu reden über, was Sie dann fragen wollen. Und das war sehr schön, was Sie über mir jetzt erzählt haben. Und ja.
Frau Rost, ich habe es gerade gesagt, Sie sind in dieser wunderschönen Stadt Ehrenbürgerin. Ja. Ich meine, da geht man doch plötzlich ganz anders durch die Straßen, oder?
Naja, und ich bin auch hier geboren. Ja. Ich bin eine gebürtige Budapesterin. Mhm. Und ich freue mich immer, wenn jemand kommt nach Budapest und dann begeistert ist, weil diese Stadt ist wirklich eine ganz interessante Stadt, hat sehr viele Sehenswürdigkeiten und ich glaube, in der letzten Zeit auch viel andere neue Profile, was dann wirklich interessant sein kann, auch für die jüngere Generation.
Absolut, ja.
Und aber auch ein bisschen für die Älteren wäre auch ein bisschen nostalgisch, nostalgisch nach Budapest kommen und dann sehen die schönen Häuser und auch diese wunderbare MMA, das ist Hungarian Music Academy und dann viele andere Konzerthäuser und so weiter und so fort. Und
es ist in jeder Hinsicht
eine besondere
Stadt.
Essen ist auch immer sehr gut hier.
Oh ja, kann ich bestätigen. Wir müssen dazu sagen, Ihr wunderbares Deutsch kommt nicht von ungefähr. Sie sind natürlich international gefeiert, aber auch im deutschsprachigen Raum eine besonders gefragte und beliebte Sängerin. Sie waren Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, haben regelmäßig auch in Deutschland gesungen, auf deutschen Bühnen. Ich habe mal irgendwo gelesen, auch in Berlin gelebt, stimmt das?
Ja, das stimmt. Ja. Neun Jahre lang.
Ja,
meine zweite Ehe hat mich dorthin gebracht und ja, Berlin ist eine tolle Stadt, was soll ich noch darüber sagen?
Anders als Budapest, aber zum Leben auch?
Ja, ganz, ganz anders, aber trotzdem hat große Traditionen und eine unglaubliche Geschichte und ich muss noch dazu sagen, Budapest und Berlin hatten immer sehr viele Zusammenhang irgendwie. Auch Literatur und Künstler,
ja.
Maler zum Beispiel. Und ja, aber vor allem, ich glaube, Bücher, ich meine Literatur, hat diese zwei Stadt dann zusammengebracht
und verbunden. Mit welchen Gefühlen denken Sie an Deutschland und an die Erfolge in Deutschland?
Naja, ich habe das eigentlich sehr genossen, weil dort war für mich alles so offen und konnte man alles sofort greifen und sofort anzuschauen und sehen und die Leute waren, naja, ein bisschen gerade, ein bisschen
direkt
auch, sozusagen, aber immer sehr nett. Direkt, nett und das hat mir sehr beeindruckt und ich habe mich wohl gefühlt und diese unglaubliche Palette von Kultur, was man dort erreichen kann und dann sofort erreichen kann. toll. Nein, es ist wirklich toll. Schön. Tolles Land und tolle Stadt, Berlin.
Ja. Drei Opernhäuser.
Noch dazu. Ja. Genau, viele Möglichkeiten, uns zu zeigen und dann viel zu arbeiten. Aber die Konzerte zum Beispiel.
Ja.
Und was ich sehr gemocht habe, dass ich konnte mit Fahrrad viel fahren.
Ja.
Viel dort fahren und alles erreichen.
Mhm,
und das war ein bisschen anders als hier in Budapest. Ja, hier ist schon ein bisschen angefangen, diese neue Tradition mit Fahrrad zu fahren. Aber in Berlin, das war ja jeden Tag so.
Und, ja, das stimmt.
Und seit,
das wird da zelebriert, ja.
Ja.
Sie haben es aber schon gesagt, geboren sind Sie in Budapest und haben auch mittlerweile wieder hier Ihr Zentrum gefunden.
So ist das.
Haben Sie eine schöne Kindheit hier verbracht?
Oh, es ist sehr interessant, weil meine schönste Zeit von meiner Kindheit war eigentlich nicht in Budapest.
Mhm.
Dann, wenn ich schon 13, 14 war, dann konnte ich wieder diese Stadt genießen und wie. Aber vorher, wenn ich 4, 5 Jahre alt war, dann lebte ich mit meinen Großeltern im Szolnok. Das ist so 100 Kilometer so Südost von Budapest entfernt.
Und auf dem Details, Land?
Ja, ja. Und zwei Flüsse sind dort, Sajva und Theiss. Und das hat für mich so ein landliches Leben gegeben. Und dort war ich sehr nah zu der Natur. Und das habe ich sehr gemocht. Und noch immer. Jetzt lebe ich auch ein bisschen außerhalb Budapest, auf den Bergen, auf der Buddha-Seite.
Mhm.
Und das macht mir viel Spaß.
Das Nordic Sie
Walking.
Auch, ja,
ja, ich brauche es. Mhm. Ich brauche es. Ja.
Und wann kam die Musik in Ihr Leben? Oder wie kam die Musik in Ihr Leben? Waren Sie da auch geprägt durch das Großeltern- oder Elternhaus?
Naja, überhaupt nicht. Aber trotzdem war ich eine Nachtigall oder eine kleine Vogel, welche immer gesungen hat.
Ja.
Und das war schon von Anfang, schon von meiner Kindheit so. Und dann später, wenn ich 13, 14 Jahre war und schon hier in Budapest gelebt habe, dann der Musiklehrer hat mich ausgewählt, im Chor zu singen. In der Grundschule.
Im Schulchor.
Hm. Ja, im Schulchor. Und dann war ich plötzlich in einer Musik
Umgebung drinnen.
Und das hat mich begeistert.
Ja.
Diese Harmonie, wenn man in einem Chor singt und dann diese Harmonie mich umarmt. Und das war wirklich eine große Überraschung für mich, dass Musik zu machen, das ist nicht nur ich alleine.
Mhm,
und dann, er hat mich gebeten, zu einer Gesanglehrerin zu gehen und dort sozusagen vorsingen. Und dann mit dem Gymnasium zusammen startete ich Musik zu lernen.
Mhm.
Eigentlich spät.
Okay.
Ich war schon 15 Jahre alt.
Das ist aber noch im Rahmen.
Naja, aber erstmal Klavier spielen und überhaupt Solfeggio zu lernen, das ist ein bisschen zu spät. Aber dann war ich auf dem richtigen Weg. Und meine allererste Gesanglehrerin war sehr vorsichtig mit meiner Stimme, weil ich war zu jung, 14 Jahre alt. Und, aber wenn sie hat meine Stimme gehört, dann war sie begeistert und hat gesagt, okay, im September du kommst zu meiner Klasse und du musst bei mir lernen.
Und war das bis dahin erstmal nur ein Hobby oder war da schon so ein bisschen der Wunsch, damit könnte ich ja Geld verdienen?
Naja, ich habe nie dran gedacht, nie. Es war, ich habe das nur genossen.
Ja.
Ich habe das genossen und ich wollte eigentlich eine Schauspielerin, aber eine Hollywood-Schauspielerin werden. Das war mein Traum.
Ja.
Und dann mit Singen, naja, ich habe nicht gewusst, dass wirklich eine richtige Beruf sein kann. Ich habe darüber geträumt, nur dass ich singe.
Ja.
auf der Bühne und das war die einzige. Ich war ein kleines Kind. Aber später, meine erste Gesanglehrerin hat mir schon erklärt, wie ich dann in diesen Weg, auf diesen Weg,
diesen ernsthaften,
ernsthaften Musikerin oder Sängerin als Beruf gehen kann.
Aber ein schöner Grund für diesen Beruf, einfach aus der Liebe zur Musik. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und ich war als kleines Kind begeistert von dieser Sendung im Fernsehen, was auch bei uns im Fernsehen lief. Das war Ben Bernstein.
Ah, ja, ja, ja.
Young People's Concert oder irgendwo so hieß
das. Wo er für die Jugend erklärt hat.
Ja, über Beethoven, Mozart, Mahler, alle möglichen unglaublich gute Komponisten. Und dann war ich begeistert.
Das haben Sie gesehen, ja?
Das habe ich gesehen. Und ich saß jeden Sonntag früh um 10 Uhr oder 9 Uhr vor dem Fernseher und ich habe diese Sendung angeschaut. Ich war begeistert. Ja. Ich war begeistert.
War das für Ihre Familie befremdlich?
Oder? Absolut.
Ja.
Sie haben das überhaupt nicht verstanden. Und ich saß dort so eineinhalb Stunden oder eine Stunde ganz ruhig. Ich war endlich ruhig und sie haben das nicht verstanden.
Ja, ja.
Interessant, gell?
Aber es ist spannend, ja. Also ich glaube, eben das muss Musik mit einem
Musik
machen.
Hat mich gefunden.
Ja,
irgendwie.
Ja, absolut, das geht
und
so.
Und mich so gezogen und Musik wollte mich.
Mhm.
Priesterin.
Ja, ich glaube, aber diesen Effekt muss man erlebt haben, ansonsten macht das keinen Sinn, in diesen Beruf zu gehen, wenn man nicht das gespürt hat, dass es eigentlich nur diesen einen Weg gibt, oder?
Ja, ganz genau. Ja. Ich habe nie daran gedacht, dass ich jetzt irgendetwas anderes machen kann, als auf die Bühne zu stehen.
Da gab es keine Alternative, außer eben die Hollywood-Schauspielerin.
Naja, Hollywood-Schauspielerin und dann in Filme zu spielen.
Ja.
Und Marilyn Monroe war natürlich mein Vorbild.
Ja.
Und so. Ja.
Aber was ich ja ganz witzig finde, den Traum haben Sie sich ja ein bisschen erfüllt, spätestens mit der Verfilmung von Bank Ban.
Naja, ein bisschen filmen, ja. Das war für mich auch so ein Moment, wo ich mir gedacht, okay, trotzdem, ich mache den Film.
Und was für ein,
ja.
Der ist wirklich wahnsinnig gelungen.
Ja.
Leider bei uns relativ unbekannt, weil es eben eine ungarische Nationaloper ist. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich diesen Film anzuschauen. Erstmal die Musik ist atemberaubend schön und es ist wirklich eigentlich gemacht wie ein Hollywood-Film. Ja?
Eben. Und wir hatten den Glück, so eine, wie sagt man, den Cinematographer.
Versteht man.
Zsigmond Vilmos Zsigmond zu haben, wäre dann wirklich ein Traumfilm, Verfilmung über diese Bankbahn für die Ewigkeit gemacht.
Das ist ganz hervorragend, auch mit wunderbaren Solisten, eben mit Ihnen als Melinda,
Eva Marton. Es war Lajos Miller hat auch mitgesungen und das war wirklich eine tolle Möglichkeit, auch für die jungen Leute was zu zeigen.
Oh ja, die nicht vielleicht in
den Opernhaus
gehen, aber da irgendwie spüren, oh, das ist ja doch nochmal eine besondere Ebene.
Genau.
Finde ich eine sehr schöne Möglichkeit. Kann ich nur jedem empfehlen, wirklich danach zu suchen. Können Sie sich an Ihre erste Opernvorstellung als Zuschauerin erinnern?
Ja.
Was war das? Wissen Sie
ich
noch?
War 15 Jahre alt und
hier in Budapest, nicht, in der Oper?
Ja, nein, das war hier im Erkel-Theater, nicht Renata Scotto.
Die war hier?
Renata Scotto hat, ich glaube, 2 Tosca-Vorstellungen gesungen.
Toll.
Und ich kann mich so deutlich darauf mich erinnern. Sie kam rein und die ganze,
das
Bühnenbild war grau im Grau.
Aha.
Und sie kam rein in so ein rotes Kleid. Sie war wirklich wie ein Feuer.
Sie war einfach Tosca.
Einfach Tosca. Und die Stimme, meine Güte, sie hat mich wirklich begeistert. Dann habe ich mir gedacht, okay, naja, dieser Beruf kann auch gut sein und kann auch für mich etwas bieten. Und dann von diesem Zeitpunkt und von diesem Eindruck, weil ich wirklich schon drinnen in diesem Traum, okay, ich muss als Opernsängerin auf die Welt, auf die Bühne zu stehen.
Da sind Sie aber wirklich mit höchstem Niveau eingestiegen, Renata Scotto als Tosca. Ja, also die Latte hing schon hoch.
Ja, so muss man das machen,
richtig,
oder?
Richtig, ja. Haben Sie das alles im Hinterkopf gehabt, als Sie dann in Budapest Ihre erste Tosca gesungen haben?
Oh.
Weil da schließt sich ja dann doch wieder ein Kreis, oder?
Naja, die allererste Vorstellung von mir als Tosca war in Szeged. Mhm. Das war diese Open-Air-Vorstellung. Vor 5 Jahren. Und ja, ich habe daran gedacht, weil das war eine ganz moderne Aufführung in Szeged. Und ich habe keine große rotes Kleid gehabt, aber tolle, tolle Sänger rundherum. Und das war sehr, sehr gut und schöne Erinnerung für mich noch immer. Ja.
Wer sind außer Renata Scotto sonst so ihre Heiligen aus der Opernwelt? Wen hören Sie oder haben Sie gern auf Platte gehört oder hören noch immer? Wer inspiriert Sie?
Naja, natürlich die Maria Callas. Ja. Die Maria Callas war meine erste, wie soll ich das, wie eine...
Eine musikalische Liebe, ja.
Ja, ja, ganz. Und ganz begeistert war ich von ihrer Präsenz auf der Bühne. Und dann, ich habe viele, viele Interviews am YouTube angeschaut mit Callas, ja. Und sehr spannend. Und ich habe auch solche CDs gekauft, wo sie dann unterrichtet
Oh
hat.
ja.
So interessant.
Wahnsinn, ne? Ja.
Diese Frau für mich war vor allem eine Musikerin.
Oh ja. Eine Handwerkerin.
Eine Handwerkerin, ja. Und dann ein unglaubliche Sängerin,
ja.
Mit einer unfassbaren Stimme und Gesangstechnik.
Mhm, mhm.
Und dann war sie natürlich auch sehr schön, sehr elegant und sehr klug, meine Güte.
Sie hat so viel vereint in diesem Beruf. Ja?
Ja,
das
ja.
ist wirklich schwer, daran zu reichen, diese Attribute alle so mitzubringen, wie sie es hatte. Ja.
Und ich glaube, sie hat als Darstellerin Musik, der Operwelt, Opernwelt verändert.
Ja, oh ja, neue Standards gesetzt.
Neue Standards gesetzt. Und das war einfach unglaublich und ganz interessant zu sehen.
Mhm.
Wenn ich auf der Musikakademie war, das war eigentlich selbstverständlich, dass wir haben über die ältere Sänger gesprochen und dann die Aufnahmen angehört und dann noch damals in 80er Jahren die große Schallplatten gekauft und gehört und meine Güte, das war wichtig für uns.
Es ist auch wichtig. Woher soll man denn die Traditionen kennen, wenn nicht
eben,
davon?
Eben. Und ich finde, dass jetzt ein Loch ist für die nächste Generation, dass sie das nicht kennen, dass sie sich damit nicht beschäftigen.
Ja.
Und dann viele, viele, wie soll ich das sagen, Erfahrungen nicht mehr durchkommen für die junge Generation. Und ich meine, die richtige goldene Zeit war vor mir schon. Ich glaube, für meine Generation war die letzte Chance, noch ein bisschen einzutauchen können in diese goldene Zeiten, weil Muti und Scholti und Abbado und Arnoncourt und Savalisch und Viotti und ich, entschuldige, dann bin ich selber sehr traurig, weil ich rede fast nur Leute, welche schon gestorben sind. Ich will nicht so nostalgisch sein, weil warum bedeutet diese große Tugend und Wissenschaft oder Wissen über unseren Beruf, das ist kein Museum. Das lebt noch in uns, weil wir haben von diesen Leuten so viel gelernt.
Ja.
Ich war sehr glücklich und ich habe Glück, ein Riesenglück gehabt mit meinem Gesangprofessor. Und er hat dann für mich solche Zeilen gesagt, solche Tugend hat er dann für mich weitergegeben, nicht nur gesangtechnisch, vielmehr ein bisschen Diplomatik, wie man sich halten soll, welche Rollen in welche Periode von unserer Karriere dann zusagen darf und wo mein Nein sagen muss.
Sie haben dann an der Liszt-Ferenc-Akademie hier in Ihrer Heimatstadt studiert, beim gefeierten Bariton, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Ben de Scholt.
Ja.
Ja?
Toll.
Einen wunderbaren Bariton.
Ja.
Also es gibt Gott sei Dank etliche Aufnahmen.
Aufnahmen von ihm.
Welche Erinnerungen haben Sie an das Studium mit ihm? Was haben Sie von ihm mitgenommen? Wofür sind Sie ihm dankbar?
Vor allem gesangtechnisch. Er hat mich wirklich auf die richtige Stelle gebracht. Und stützen und die richtige Position für meine Stimme zu finden, das habe ich von ihm.
Also Ihr Handwerk, welches Sie bis heute benutzen, das nehmen Sie aus der Zeit, ja?
Ja. Und er war für mich auch wie ein Vater, ein sehr, sehr netter Kollege.
Ja.
Wir standen eigentlich zusammen auf der Bühne.
Ich habe ein Video gefunden.
Ja, wenn ich habe meine allererste Vorstellung hier in Budapest im Erkel Theater gesungen. Das war noch Romeo und Juliet.
Da stand er mit auf der Bühne.
Ja, er war mein Vater.
Ach, aber das ist dann wirklich emotional schwer, oder?
Ja. Aber für mich war natürlich eine Unterstützung noch dazu. Ja, dass er stand neben mir und immer hat mich angeschaut und
unterstützt.
Unterstützt, toll. Ja. Natürlich, er kam nach Wien sehr oft und meine Vorstellungen angeschaut. Ach, wie schön. Und nachher, wir haben noch alles besprochen.
Toll.
Dort und dort musst du noch dran denken und das noch verbessern und so weiter. Wir haben immer noch gearbeitet.
Ja,
und auch auf der Bühne, wie ich reinkommen soll und wie ich mich bewegen muss,
wichtig,
zum Beispiel.
Wichtig,
und er hat so Tipps gegeben und das war wirklich eine ganz langfristige Arbeit mit ihm. Nach Mailand gekommen,
toll,
meine Traviata anzuschauen. Und er war so stolz dann.
Ach, herrlich.
Und natürlich Rigoletto, wo ich Gilda gesungen habe.
Ja, ja.
Und nach London gekommen, nach Paris.
Unfassbar.
Ja.
Schön, das klingt wirklich toll.
Also ja,
man
Vater.
Spürt diese Liebe.
Ja.
Aber also eine Sopranistin, die von einem Bariton lernt. Also Sie sind auch der Meinung, man muss nicht unbedingt zum selben Stimmfach gehen, um zu lernen, wenn das Handwerk stimmt, ja?
Ich glaube, muss man eigentlich das verstehen, was der Lehrer oder Lehrerin oder Professor oder Professorin sagt. Und auf die richtigen Dinge zu assoziieren. Weil unser Instrument ist versteckt. Das ist nicht wie ein Geiger oder ein Klavier.
Nicht greifbar.
Nicht greifbar. Und wir können das nicht zeigen, okay, du musst das machen oder so, dass, oder spürst du das? Nein. Eigentlich, wir können nur Bilder zu erklären.
Viel Imagination.
Imagination. Und dann, wenn ich etwas sage, und mein Student wirklich die richtige akkorporiert sozusagen, dann geht das.
Yeah.
Aber nicht, dann wird er nicht funktionieren. Und mit uns, mit Jolt und mit mir, war das wirklich total auf der guten
Ebene.
Und ich habe das immer verstanden, was er gesagt hat.
Toll.
Und ich habe das immer sofort gemacht. Er hat mich immer so gefreut.
Ja.
Oh, Andrea, du machst sofort, was ich sage.
Ja, das ist natürlich für einen Pädagogen erfüllend,
wenn diese
Harmonie stimmt und man sofort einfach arbeiten kann.
Ja.
Toll, das klingt wirklich beneidenswert. Ich glaube, das geht nicht vielen so, dass man sofort dieses Glück hat, diesen einen Menschen zu finden, der genau für einen richtig ist.
Ja, genau.
Also Sie mussten nicht erst suchen und
dieses
Teacher-Hopping machen.
Nein, ich habe Glück gehabt.
Toll.
Unglaubliches Glück gehabt.
Schön, dass es auch das gibt. Ja.
Ja.
Eben, Sie sind dann an die Staatsoper Budapest gekommen. Die Juliette stand im Raum, aber ich glaube, ein knappes Jahr vorher, das Debüt war am 24.09.1988 in Albert Herring. Wie war das zum ersten Mal auf dieser Bühne, auf diesem Tempel?
Ja, das war wirklich ein Operhaus. Das nicht in Erkelhaus, sondern wirklich hier auf der Andrassy Straße.
Auf der historischen Bühne.
Ja, so. Und ich habe eine ganz kleine Rolle gesungen und ich war auch ein kleines Kind auf der Bühne. Und das war so lustig, die ganze. Und ich habe mit einem unglaublichen Regisseur gearbeitet. Er war so gut und er hat für uns, für die jungen Leute, so viel geholfen. Überhaupt, wie man auf die Bühne kommt.
Yeah.
Er sagte, Andrea, du musst reinkommen. Nicht rein
schleichen.
Oder, nein, du musst reinkommen. Yeah. Ich bin da.
Ein Statement.
Und das habe ich von ihm gelernt, reinzukommen.
Also wichtige Grundlagen, ja.
Unglaublich. Ja. Und meine kleine Rolle dann später in Wien, am Wiener Staatsoper, wieder so eine kleine Rolle.
Die Modistin.
Ja. Ich habe das mit dieses Gefühl gemacht.
Ja.
Und in diesem Gedanken im Hinterkopf, okay, ich muss reinkommen, ja. Ich muss mich zeigen. Und dann war das wirklich so, dass nach dieser Modistin habe ich alle große Rollen bekommen und ich musste nicht noch tausende kleine Rollen zusingen. Und das habe ich dort mit diesem Regisseur beim Albert Herring.
Es klingt nach einer Kleinigkeit, aber es hat so eine große Wirkung.
Ja,
und es macht auch als Zuschauer Spaß, wenn ich sehe, dass selbst der Sänger oder die Sängerin einer kleinen Rolle diese Rolle ernst nimmt und versucht, irgendwie mit Charakter zu füllen.
Ja,
es ist ja trotzdem eine bühnenbeherrschende Partie und hat das Anrecht, auch wichtig zu
sein.
Und
das heißt, gibt keine kleine Rolle.
Es ist genau so. Ja.
Auch von einer kleinen Rolle kann man eine bedeutende machen.
Sicherlich gibt es kleine Rollen manchmal, die vielleicht einem Sänger nicht sehr viel Spaß machen, weil sie keine Entwicklung haben.
Ja.
Aber ich denke auch, man muss sie wirklich ernst nehmen, weil sie einfach, und eben, wenn man an ihrem Beispiel sieht, es geht dann weiter.
Weil die Operbühne ist ein Tempel.
Ja.
Und ich war immer dankbar auf dieser Bühne und alle Bühnen auf der Welt, Opernbühnen zu stehen.
Schön, dass
es
Sie das sagen.
Es ist immer so.
Ja.
Immer so.
Es folgten dann eben die berühmte Juliette und selbst noch die Lucia haben Sie gesungen, bevor es dann 1991 mit dem frisch erworbenen Diplom nach Wien ging. Erzählen Sie uns, wie kam das zustande, wovon so viele träumen? Weil ich glaube, es ist nicht so selbstverständlich für die Sänger hier aus Ungarn rauszukommen in das westliche Ausland.
Ja.
Wie ist das bei Ihnen geschehen?
Naja, diese Juliette hier in Budapest auf der Erkel, im Erkel-Theater hat so einen Ruf für mich geschaffen, dass ich wurde eingeladen, nach Wien zu gehen und dort vorsingen.
Wien hat mitbekommen, aha, da gibt es eine junge, aufstrebende Sopranistin.
Ja. Ich erinnere mich, dass ein Holländer hat mich dann dort gehört und nach dem Vorsingen dann sofort zu mir gekommen und gesagt, okay, kommen Sie morgen zu meinem Büro, ich möchte mit Ihnen reden. Und dann war sofort ein Vertrag dort mit vielen kleinen Rollen und ich sagte, entschuldigen Sie, wenn nur kleine Rollen sind dabei, ich schreibe das nicht unter.
Das haben Sie schon so fest formuliert. Aber toll, ich meine, ich finde es fantastisch, wenn jemand so an sich glaubt.
Und dann, er hat so gemacht.
So eine.
So eine. Und dann sagte er, okay, dann wir schreiben eine große Rolle.
Welche war es?
Und das war die Rosina.
Aha.
Und dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich das. Das war wirklich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, oh, was soll ich jetzt machen? Mhm. Ich will nicht nur kleine Rollen singen. Ja. Ich war schon eine, wie soll ich das sagen, eine junge...
Haben sich etwas aufgebaut hier.
Ja,
schon,
ich war hier die neue Star. Ja,
aufstrebend.
Ja. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das nehme ich doch nicht an.
Ja.
Und dann 2 Jahre später die Modistin und dann die Zerlina und die andere.
Dann kam eben die Rosina.
Rosina und dann Susanna, Lucia.
Ja, ja.
Einmal,
das ging dann sehr schnell.
Ja, einmal habe Holländer selber mich angerufen, hier in Ungarn. Hallo Rostneni. Er spricht auch Ungarisch, ja. Natürlich. Er spricht, ja. ich weiß nicht, 12 Sprachen oder so. Ja. Und hat mir gesagt, um 12 Uhr oder 11 Uhr Vormittag, wir haben eine Probleme, wir haben keine Lucia am Abend beim Abendvorstellung, weil die Gruberova hat abgesagt.
Ich wollte gerade sagen, Wien war ja mit Lucia Gruberova-Gebiet. Ja?
Ja. Ja, und dann hat mich gefragt, können Sie das heute singen? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann, 2 Stunden später saß ich schon in meinem Auto und Richtung Wien und ich habe die Vorstellung gerettet.
Ihre erste Wiener Lucia.
Ja, ja, genau.
Und das war dann auch wirklich ein Erfolg und für Sie auch nochmal die Möglichkeit zu zeigen, es ist
ich
genau richtig.
Ich bin da und the statement,
jetzt
the next, the next one. Ja, und dann kamen sehr viele andere Angebote.
Ja. Und eine Rolle, die Sie eben auch relativ früh dann schon in Wien gesungen haben, ist eine Rolle, in der ich Sie auch unerreichbar finde, wo ich auch finde, in Ihrer Generation sind Sie eine der besten Interpretinnen. Das ist die Rolle der Susanna in Le Nozze di Figaro.
Oh, schön, dass Sie das sagen.
Ich finde auch, Sie sehen aus wie eine Susanna, so stellt man Sie sich vor.
Naja.
Und einfach auch, was Sie in dieser Rosenarie abliefern, das rührt einfach zu Tränen. Wie stehen Sie zu dieser Rolle? Ist das eine Lieblingsrolle gewesen?
Absolut. Absolut, weil, weil ich konnte fast 3 Stunden auf der Bühne stehen,
und
vor
wie?
Allem,
ja.
Und nur singen, singen, singen und spielen.
Ja, oh ja.
Weil Susanna ist auch etwas zu spielen.
Richtig.
Und auch lustig manches Mal. Und viele Farben kann ich von meiner Seele und von meiner Stimme zu zeigen. Mhm. Und natürlich schauspielerisch etwas zu zeigen.
Ich habe gerade überlegt, ob das überhaupt so ein Kompliment ist, was ich Ihnen da sage, weil natürlich die Susanna ist nicht die anspruchsvollste Primadonna-Rolle, aber es ist doch irgendwie eine Rolle, wo ich immer finde, entweder man hat es oder man hat es nicht.
Ja.
Und ich sehe eben ganz oft, Leute haben es nicht. Und
ja, weil sie ist so vielfältig.
Total.
Sie ist sexy, sie ist witzig.
Begehrenswert.
Sie, total.
Also ich finde, in eine Susanna muss man sich ab der ersten Szene verlieben.
Ja. So muss das sein.
Ja.
Sonst das bringt nichts.
Ja.
Und später habe ich die Gräfin gesungen.
Mhm.
Und wenn ich jetzt zurückdenke auf eine Susanna, dann sage ich immer, ach, ich möchte noch immer die Susanna. Weil, ja, und zwischen anderen Rollen, was ich wieder singe oder noch immer singe, auch, oder neue Rollen, was ich singe, die Susanna ist unglaublich gut. Ja, und ich muss nicht sterben am Ende. Ja,
was eigentlich und, alle immer wollen.
Ja, ja. Ja. Und Susanna ist toll.
Einfach total. Liebenswert.
Ja. Ja.
Aber die Gräfin, ist das trotzdem, ich meine, ich nehme an, sie genießen sie auch. Ich meine, Borgia, Morto, Vesono,
ja, das sind schon... auf jeden Fall.
Oder am Ende Fall. Das Contessa Perdono, das sind wahrscheinlich auch einfach Momente, wo man sagt, ja. Ach, danke Mozart, oder?
Oh ja, für Mozart kann man sehr oft, 100 Mal pro Tag, das zu sagen, danke, 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 weil er hat für uns, für Sänger, so unglaubliche Musik geschrieben. Und wenn ich auf meine Pamina denke, zum Beispiel, ach Gott, oder Zerlina oder Donna Anna.
Ja.
Und ich träume noch über Donna Elvira.
Ja, die muss kommen.
Ja, unbedingt. Das muss unbedingt noch kommen.
Ja, das denke ich auch.
Und Don Giovanni ist auch wieder so ein Opa, was man jeden Tag 3-mal anhören kann oder singen kann. Am Ende, ich sage immer, okay, ich möchte von Anfang an wieder.
Man wird nicht müde, oder?
Nein.
Ich finde auch. Also Mozart hat so eine Frische, den kriegt man nicht tot. Ja. Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Ja.
Aber ich finde das auch so bewundernswert. Ich meine, ihr Repertoire hat sich natürlich im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt. Mhm. Sie sind mittlerweile sowohl bei Puccini, Verdi, hatten sie sowieso schon lange. Tosca, Mimi, alles Mögliche. Aber den Mozart behalten sie sich immer noch. Also ich sehe auch nächstes Jahr, sie stehen wieder als Pamina auf der Bühne. Ja. Ja. Das ist eine Herzensangelegenheit, ja.
Ach ja, total. Und für ich glaube, Mozart ist als ein gutes Öl für die Stimme. Das hat zum Beispiel mein Gesanglehrer Scholt immer gesagt, hat Andrea, behalte die gute Mozart-Rollen, weil die sind, du musst immer zurückgreifen zu diesen Rollen, weil die sind wichtig, weil Mozart, die Mozart-Rollen muss man immer üben.
Ja, es ist die Basis irgendwie.
Das ist irgendwie die Basis und wenn ich wieder die Pamina singe, dann ich muss schon einen Monat vorher das wieder üben anfangen.
Ist so, das bleibt nicht drin, das muss man wieder produzieren,
das ist in meiner Seele drinnen, natürlich, aber die Muskeln und überhaupt, das ist ein Trainer.
Ja.
Musik, die beste Trainer.
Eigentlich ja.
Ja.
Ich finde auch immer so traurig, wenn Leute das nicht zu schätzen wissen. Ja. Ich höre ganz oft, nein, Mozart ist nicht für meine Stimme, meine Stimme ist zu groß. Nee. Wo ich auch denke, nein, jede Stimme, egal wie groß, wie dramatisch, muss irgendwas bei Mozart haben, wo man was man singen kann. Und sei es für eine Altistin, die dritte Dame, egal. Aber irgendwie, ich denke, ein Mozart muss jeder singen können. Und wenn du ihn nicht singen kannst, dann ist, glaube ich, der Fehler bei der Person.
Ja, ja, denke ich auch. Einmal zum Beispiel eine Sängerin hier in Budapest mir gesagt hat, wenn ich die Aufnahme von Birgit Nilsson für sie gezeigt habe, ja, aber sie singt wie ein Operettendiva. Und dann habe ich gesagt, ja, deswegen singen sie noch immer.
Richtig.
Und so lange. Und entschuldige, Birgit Nilsson war ein Sängerphänomen.
Das ist eine Stimme pro Jahrhundert, ja.
Ja. Ja, weil sie hat immer aufgepasst, mit der besten Gesangtechnik zu singen.
Mhm.
Und zum Beispiel, mein Professor, ich muss immer zurückgehen
zu
ihm.
Das ist spannend.
Er hat mir gesagt, Andrea, Verdi oder Puccini oder Mozart, du brauchst immer dieselbe Gesangtechnik.
Schön, dass Sie das sagen. Man muss sich nicht verstellen oder die Stimme plötzlich färben, nur weil es im italienischen Fach ist.
Nein.
So sind Sie sich auch immer treu geblieben, ja? Ihrer Stimme, Ihren Möglichkeiten?
Ja, so muss das sein. So habe ich das gelernt.
Ja.
Und ich habe ihn so geschätzt. Und er hat auch so eine unglaublich schöne Stimme gehabt,
bis Ende
eigentlich. Und ich wollte das auch.
Ja.
Und vor einer Woche habe ich ein Konzert mit Kollegen und Kolleginnen gesungen und sie haben mir gesagt, Andrea, deine Stimme klingt wie vor 30 Jahren.
Ja.
Du kannst noch 30 Jahre singen.
Das kann ich bestätigen. Und, wenn man ihre Pamina hört, auch die jüngste Aufnahme aus Budapest, man möchte es nicht glauben, aber ja, es ist irgendwie zeitlos geblieben.
Gott sei Dank.
Eben. Aber eben auch, weil gelernt und verstanden wahrscheinlich.
Ja.
Also die Arbeit hört nicht auf, ja?
Nein, das darf nicht aufhören. Und das ist auch erfreulich. Ich mag das, wenn ich mich verliere, auch in Gesangtechnik und auch in Musik, wenn ich zu Hause mich beschäftige mit Mozart oder jetzt mit Verdi Requiem. Das ist unglaublich.
Dimensionen.
Dass ich rein eintauchen kann in diese Welt, was so unglaublich schön und unendlich ist. Und das, und welche mich von ganzen Problemen, was wir rundherum haben, einfach wegnimmt, kann man immer zurückgreifen zu den Noten und zu den Komponisten. Welche haben für uns diese Welt kreiert. Ich kann das nicht genug
sagen. Sie haben das schön formuliert.
Ich bin dankbar. Ja. Ich bin dankbar, dass ich diesen Beruf machen darf.
Ein weiterer Meilenstein direkt nach Wien ließ nicht lange auf sich warten. 1994, Teatro alla Scala di Milano, die Gilda, unter Riccardo Muti, neben Partnern wie Renato Bruson und Roberto Alagna.
Ja.
Bitte beschreiben Sie uns diesen Moment, wenn der Vorhang aufgeht, man steht auf dieser Bühne und realisiert, ich bin jetzt wirklich hier, ich mache das gerade.
Wissen Sie, es ist sehr interessant, weil wenn ich stand auf der Bühne, erstmal, ich meine bei der Premiere, ich dachte, ich bin zu Hause, ich bin auf der Bühne. Und ich bin auf der Bühne, wo auch Renata Tebaldi, Maria Callas und solche Sänger gestanden haben. Meine Güte, das ist meine Welt und das ist diese unendliche Welt. Ich war so ruhig. Können Sie das vorstellen?
Ja, es ist natürlich, erstmal, man erwartet natürlich, dass man vor Ehrfurcht keinen Ton rauskriegt, aber das macht auch Sinn, dass
aber
man einfach...
Nervös war ich in Sala Gialla, wenn ich erstes Mal mit Maestro Muti eine musikalische Probe gehabt habe. Ja. Und überhaupt erstmal diese Gebäude gesehen und erstmal beim Eingang reinspaziert bin. Dann habe ich mir gedacht, bin ich wirklich würdig? Ja, habe ich das wirklich
verdient?
Verdient?
Ja,
habe ich das wirklich verdient? Mhm. Und dann nur Arbeit, nur Arbeit und nur mich darauf konzentrieren. Und dann stand ich dort und ich dachte, ja.
Der Zauber des Abends hat es dann beruhigt und...
Unglaublich. Und das habe ich später, eigentlich einen Monat später, wirklich bestätigt gehabt, weil Sony Classical hat eine Aufnahme von der Premiere gemacht. Und sie haben dann für den CD die Arie genommen, wo ich bei der Premiere gesungen habe.
Tatsächlich.
Und ohne Schnitt, ohne irgendeine Cut oder das zu kontrollieren oder
bearbeiten
oder so irgendetwas das damit zu machen. Sie haben das genommen.
Und da kann man stolz drauf sein.
Ich habe dann gedacht, okay, Andrea, sei stolz.
Ja, muss man auch mal, oder?
Ja,
nicht immer nur bescheiden sein.
Nee.
Wenn man sowas geleistet hat, darf man auch mal sagen, okay, das darf nicht jetzt
muss man
jetzt
feuern
gönnen.
Können, muss man auch das sagen, okay, ich habe das geschafft.
Ja.
Brava.
Thank you.
Können Sie Ihre Aufnahmen hören? Gehören Sie zu denen, die sagen, doch, ich kann auch mal eben die 94er-Aufnahme anhören und sagen, brava.
Naja.
Geht das?
Nicht so selten. Nicht so selten.
Nicht so oft, meinen Sie.
Und eine lustige Geschichte muss ich jetzt erzählen.
Ja, bitte.
Weil ich fahre ja sehr viel mit Auto. Mhm. Und dann habe ich einmal den Classic FM Ungarn.
Das Radio.
Das Radio gehört. Und dann höre ich die Arie von Mimi. Mhm. Erste. Sie mi chiamano. Aber nicht ganz von Anfang an. Ich habe gedacht, oh meine Güte, eine neue Sängerin, scheiße, sie ist so gut.
Entschuldige. Alles gut, wir sind nur Menschen.
Ja, und dann habe ich, oh meine Güte, ich war wütend. Und dann später habe ich mir gedacht, meine Güte, ich bin es. Das, nein, weil ich höre meine Aufnahmen so selten. Und dann habe ich mir gedacht, oi, das bin ich.
Und, aber schön, man hat sich selbst dann
und dann habe ich, okay, gut, ich singe gut, ja. Meine Stimme in Ordnung.
Na sehen Sie, brava. Haben Sie sich selbst abgesegnet.
Genau.
Gut, auch wichtig. Was mich interessiert, eben gerade, ich habe schon gesagt, es ist nicht so selbstverständlich für ungarische Sänger, den Weg in die internationale Karriere zu schaffen. Es sind doch relativ wenig im
und
Vergleich.
Das Land nicht zu verlassen.
Ja. Aber wie ist Ihr Stand hier? Sind die Leute neidisch? Also unter Kollegen merken Sie, es ist eine komische Spannung oder freut man sich für Sie, dass man Sie hier hat, die Sie überall auf der Welt sich einen Namen gemacht haben?
Ich glaube, Sie freuen sich.
Sie freuen sich, ja.
Ja.
Schön.
Und das ist ein ganz tolles Gefühl.
Das glaube ich, ja.
Sie schätzen mich und Sie sind ganz begeistert, wenn ich mit jemand zusammen singe und das ist, ich muss sagen, ein ganz tolles Gefühl.
Das glaube ich.
Ja.
Schön.
Ja.
Auch nicht selbstverständlich.
Nein,
ja.
Nein,
ja.
Nein.
Ja.
Nicht alle Leute sind zu Hause, wie sagt man das? Die,
man sagt immer, der Prophet im eigenen Land gilt nichts. Aber
ja.
Schön, wenn es dann doch so
aber
ist.
Aber wenn das funktioniert, auch wenn nicht nur nicht hundertprozentig, nur 95%, das ist dann
das ist
mehr
schon
als genug.
Ja. Da kann man mitarbeiten.
Ja,
absolut.
Ja.
Wie erarbeiten Sie sich Ihre Partien? Hören Sie gern Platten? Lassen Sie sich da inspirieren? Oder lesen Sie ganz viel drumherum? Oder wie gehen Sie an eine neue Partie zum Beispiel ran?
Naja, erstmal, ich nehme eine gute Aufnahme. Dann höre ich das, ohne das Musik anzuschauen, ich meine den Klavierauszug dabei zu haben.
Einfach nur für den Eindruck.
Und dann starte ich selber das zu lernen. Erstmal das durchzulesen und das zu sehen, wie viel das eigentlich ist, weil, wie groß eigentlich die Rolle ist. Und im ersten Akt, zweiten oder und dritten Akt oder vierten, das kommt immer voran, wie viele Akten dann dabei sind. Und dann, ich sehe, okay, im ersten Akt sind noch nicht so viel, zweite ist sehr viel und dann dritte Akt ist unglaublich viel, dann starte ich von hinten an.
Mhm.
Ich starte mit die schwierigsten Momente.
Spannend, ja.
Und dann ich lerne den letzten Akt dann, die schwierigste.
Ja, ja, ja.
Weil, wissen Sie, wenn man von Anfang das nimmt, dann gibt immer wenig Zeit für die letzte. Und dann ist, oh mein Gott, das ist eigentlich die schwierigste und ich bin noch nicht fertig mit der zweiten.
Kluger Tipp, ja.
Und dann mache ich das so, letzte und die zweite und die erste.
Ja, spannend.
Und dann natürlich, ich arbeite mit einem Korrepetitor. Und dann, ich gehe zu meiner Gesanglehrerin, welche eigentlich meine allererste Gesanglehrerin ist.
Mit der Sie heute noch arbeiten oder wieder arbeiten?
Ja, wieder.
Toll.
Und dann, sie hört, wenn ich irgendwo noch Hilfe brauche, Und dann wir arbeiten zusammen und dann ich lege das
beiseite
und nach ein paar Monaten nehme ich das wieder. Und sehr oft, ich sitze nur ganz still zu Hause mit dem Klavierauszug und ich denke nach. Ich denke nach über die Szenen, was die anderen sagen, was ich dann, Donna Elvira zum Beispiel, reagiere, was rundherum ist, weil ich möchte immer die Rolle, was ich darstellen muss, so interpretieren, wie das Andrea Rost nicht dabei wäre.
Aha, also das heißt, Sie versuchen gar nicht so viel, sich selbst dort zu finden, sondern einen neuen Charakter zu verstehen.
Toll. Und nur dran denken, okay, wie bewegt sich die Charakter?
Also Sie sind nicht da relativ uneitel.
Sie denken dann nicht an sich, sondern
Nein, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Wissen Sie, ich glaube, ein Darsteller ist dann wirklich ein Darstellerin oder Darsteller, wenn nicht egoistisch ist.
Das ist der Idealfall, aber den sieht man so selten.
Ja, aber so. Ich weiß es.
Ja.
Aber muss das so sein? Natürlich, für hohe Töne denke ich an mich und ich gehe vorne und ich singe das. Ja. Natürlich. Ja, aber als Darstellerin, ich spreche und ich rede jetzt über den Charakter.
Absolut, ja.
Den Charakter darf nicht Andrea Rost sein. Meine Stimme kann nur Andrea Rost sein.
Sollte auch, ja.
Und sollte auch. Ja. Aber das dient auch die Charakter.
Ja, ja.
Und das ist eine Mischung, eine unglaubliche Mischung von Darstellen und Singen. Und Gesangtechnik muss wieder mal dienen den Charakter.
Ja.
Das ist eine unglaubliche Arbeit. Aber so muss das sein. Und das sehe ich heute leider nicht, dass die Leute so viel Zeit nehmen.
Ja.
Und einfach nachdenken, was sie auf der Bühne machen.
Ja.
Und dass sie denken auf die Bühne.
Ja.
Und dass sie auch Augen haben. Und einen Gesichtsausdruck haben als der Charakter.
Und dass man vielleicht auch nicht immer schön sein kann.
Nein!
Ich sehe so oft Kollegen, wo ich denke, gut, die haben das vor dem Spiegel geübt, da sitzt jede Bewegung, aber es lässt mich kalt, weil andere Sachen eben da wichtiger sind. Und das finde ich so
schade. Ich möchte nicht schön aussehen.
Ja.
Ich möchte die Charakter bringen.
Ja.
Und wenn sie glücklich ist, dann ist mein Gesicht auch glücklich und schön.
Mhm.
Aber es sind so viele Farben und so viele Gefühle noch dabei.
Mhm.
Und das muss man bringen.
Ja.
Das muss man zeigen.
Ja. Ja.
Und heutzutage habe ich auch meine Kollegen oft gefragt, du, entschuldige, denkst du nach? Denkst du wirklich nach? Wie du Cavaradossi singst zum Beispiel und was Cavaradossi denkt, wenn er auf der Bühne das und das macht. Ich sehe das auf deinem Gesicht nicht.
So ehrlich sprechen Sie das auch an, ja?
Ja.
Toll, toll, ja.
Ja, ich erwarte, wenn ich so etwas mache, dass ich das bekomme.
Vom Partner
unbedingt. Vom Partner, dass ich nicht so ein Auge sehe, wo ich schon bemerken kann, okay, er denkt auf die Stimme und er denkt, aha, jetzt kommt die hohe Ton und dann ich muss mich vorbereiten und so weiter.
Dann leidet man als Partner, ja?
Ja,
ja, das stimmt.
Ja. Oper ist auch eine Kunstform, welche sehr viele Künste noch drinnen hat.
Vereint. Ja.
Und das ist dann der Königin von Künste.
Ja, absolut.
Weil wer vereint auch Malerei,
Gesang und Schauspiel. Gesang, ich finde, das ist schon Wahnsinn, dass wir beides machen müssen.
Ja. Und Bewegungen.
Ja, ja.
Wir haben zum Beispiel das gelernt. Mhm. Wie bewegt man sich? Ja. Nicht nur schön zu sein, aber überhaupt, wie kommt man auf die Bühne?
Wie
bewegt sich dort?
Ja.
Und wenn ich ich meine, wenn ich auf dem Boden liegen muss, dann ich muss noch immer stützen. Wie mache ich das?
Richtig. Gibt es ganz eigene Regeln?
Ja. Und das ist dann wirklich so spannend.
Ach, total.
So spannend. Und ich freue mich sehr, dass ich zum Beispiel jetzt die Möglichkeit habe, zu unterrichten.
Ja, Sie sind seit diesem Jahr in Szeged.
In Szeged, auf der Uni.
Dozentin für Gesang.
Ja. Und ich möchte auch so, nicht nur in Szeged, aber auch in Budapest und in anderen Städten, so Masterclasses zu geben mit Regisseuren. Dass wir zum Beispiel hier in diesem Haus oder eine von diesen Häusern, weil diese MMA hat viele Häuser noch, auch auf der Buddha-Seite, der gehört zu MMA, und dort diese Masterclasses zu machen. Und zum Beispiel Mozart, Le Nozze di Figaro, für junge Sänger, mit einem Regisseur und mit einem Korrepetitor und Dirigent, das zu erklären.
Die Basis.
Zu sagen und für die Leute, für die jungen Leute zu helfen, was sie am Universität nicht bekommen, weil keine Zeit dafür da ist. Und eigentlich, dieser Raum ist unser Leben. Wir leben auf der Bühne und wir leben mit einem Dirigent, mit einem Regisseur auf der Bühne. Und wir müssen das machen, was sie wollen, aber wir müssen auch eigene Vorstellungen auf
ganz
der Bühne bringen. Und wir müssen diese...
Das irgendwie vereinen.
Und dann kommt irgendetwas Großartiges.
Aber das klingt nach einem spannenden Projekt, was Sie sagen mit diesen Meisterkursen. Eben weil Sie auch das Glück haben und hatten, mit den größten, besten Dirigenten, Regisseuren, Kollegen zu arbeiten und das auch weiterzugeben an Leute, die... Ja. eben nicht das Glück haben, diese Einblicke zu haben und zu sagen, pass auf, auch das kann Oper sein.
Ja.
Auch so kann man arbeiten.
So kann man arbeiten.
Das ist so wichtig. Ja. Man muss die Leute inspirieren, die keine Ahnung haben, welche Ebenen man Oper machen kann. Ja,
so ist das. Und dafür bin ich jetzt da.
Ja. Und wie ist diese neue Aufgabe für Sie? Ist das spannend? Ist das erweiternd? Wie erleben Sie das gerade?
Ich muss sagen, ich genieße es. Auch wenn nicht jeden Tag dieselbe Erfolg dann ich bekomme.
Ist auch
natürlich,
normal.
Das ist normal. Aber trotzdem, es ist so spannend und so erfreulich, das zu sehen, wie die Studenten sich freuen, wenn ich etwas helfen kann und erleichtern kann für diese Leute, die große Aufgabe singen. Und das zu erleichtern zu können und dann einen guten Weg zu zeigen können, das ist eine wie soll ich das sagen?
Es ist erfüllend, oder?
Erfüllend und nicht nur das. Zum Beispiel beim Buddhisten sagen, dass unser Leben hat viele Teile. Mhm. Erster Teil, dass wir wachsen und dann wir studieren. Mhm. Und dann wir sind auf der Ebene, dass wir schon studiert haben, was wir studieren wollten. Und wir haben dieses Plateau, wo wir das zeigen für die Leute. Und dann kommt eine andere Ebene, wo wir das weitergeben für die Studenten oder die junge Generation. Und die letzte ist, heilen zu können. Und ich finde, Gesang Unterricht zu geben, das ist nicht nur Teacher, nicht nur ein Teacher zu sein.
Dieses ganz fachliche und...
Nein, das ist heilen zu können. Und deswegen finde ich diese Position für mich die schönste, die beste ist. Weil dann gehe ich dann nach oben,
ja, es ist
und nicht
Sie
nur
auch
unten. Wissen Sie, manches Mal die armen Leute denken, okay, ich bin ein Kind und dann aufwachsen und dann sterbe ich. Okay, aber wie? Was wir dann bevor noch machen? Das ist irgendwie eine himmlische Weg.
Dann. Eine Erhebung.
Erhebung, ja. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich. Und deswegen bin ich glücklich, dass ich auch solche Masterkurse machen kann. Weil ich will das. Ich will mich, I would like to open my soul, my everything, what I learned before. Und das ist dann so schön.
Oh ja. Für alle Beteiligten, für Sie, für die Studenten.
Ja, im besten Falle. Ja.
Sind Sie ein religiöser Mensch? Weil Sie haben gerade vom Buddhismus gesprochen und überhaupt diese Ebene zu verstehen. Ich merke, Sie haben da etwas. Ist das?
Ja, ich bin so aufgewachsen mit meinen Großeltern. Und natürlich habe ich das in meiner Seele drinnen, sehr stark. Aber ich lebe ein ganz normal. Ich bin nicht so. Sie praktizieren nicht. Ja. Naja, ich gehe auf die Messe, aber trotzdem, ich bin nicht so wahnsinnig religiös, aber meine Mitte. Meine Mitte ist irgendwie das, was man Religiosität nennt. Und ich glaube, das ist
Spiritualität.
Und das ist wichtig.
Ja.
Weil wenn man zum Beispiel diese ganze Pandemie und ich war auch total krank, sehr lange eigentlich, und dann kann man zurückgreifen zu diesem Mittepunkt.
Ja, ja. Dieser Anker.
Dieser Anker,
ja.
Genau. Und das gibt dann so viel Energie und die Hoffnung, naja.
Wir Sänger haben den schönsten Beruf der Welt. Es gibt viele tolle Momente, für die wir dankbar sind, die uns erfüllen. Aber es gibt eben auch manchmal Momente, wo man sich vielleicht wünscht, ach, hätte ich doch einen anderen Beruf.
Ja, natürlich.
Es gibt sehr schwere Momente.
Natürlich.
Sei es, dass man auf Menschen trifft, Regisseure, Dirigenten, die es einem schwer machen, auf Intendanten, die es einem schwer machen. Gab es für Sie Momente, wo Sie gedacht haben, ach, jetzt gerade ist das sehr schwer, diesen Beruf zu machen und er erfüllt mich gerade nicht? Oder gab es für Sie das
nicht?
Ich bin
eigentlich ein Typ, welcher sehr tolerant ist. Ich hatte eigentlich nie Probleme mit Regisseuren, mit Dirigenten, eigentlich nie. Na, kurze.
Ja, normal.
Ein paar Momente, natürlich.
Aber nichts Tragisches.
Wo ich traurig war, die waren die Momente, wo ich habe gedacht, ach Gott, ich verliere Momente mit meinen Kindern, die Familie.
Ja.
Und das ist dann wirklich traurig, weil das kann ich nicht zurück. Ja, ich kann das Rad von der Zeit nicht zurückdrehen. Das geht nicht.
Ja.
Und dort denke ich, dort habe ich ein paar schöne, wichtige Momente verloren. Aber auch manches Mal denkt, wenn das wirklich mühsam, etwas zu lernen oder etwas, ich weiß nicht, etwas wirklich akzeptieren von einem Regisseur, dann denkt man, oh Gott, warum bin ich nicht so eine Designerin geworden? Weil ich wollte eigentlich ein Porzellandesignerin
wirklich?
Sein.
Wirklich? Sie wollten malen und...
Ja, und toll. Ich wollte Porzellanfarben, Design zu...
wirklich die Formen und...
Die Formen.
Toll.
Das wollte ich eigentlich machen.
Auch ein spezieller Wunsch.
Ja.
Toll.
Und ich habe eigentlich... auch eine Rost Collection, die sind so Gold Schmuck Collection.
Also doch wieder auch ein Traum erfüllt, so
ja,
als Designerin.
Ja. Und das war auch für mich so, oh mein Gott, warum bin ich nicht so etwas geworden?
Ja.
Aber dann habe ich bemerkt, okay, ich kann ohne Musik. Trotzdem nicht.
Es gibt nur diesen einen.
Nein, ich muss zurück. Das ist meine Welt, das ist mein Leben, das ist meine Seele.
Ja.
Und das, ja, so ist das.
Und wieder ein Meilenstein. 1996 mit der Adina erstmals an der Metropolitan Opera New York. Das heißt, sie haben innerhalb von 5 Jahren Budapest, Salzburg, Wien und dann noch die Met erreicht, ja, in diesem kurzen Zeitraum.
Ja. Das war sehr intensiv.
Das muss doch alles überwältigend gewesen sein, oder? Ja. Wie hält man sich da, ich sage mal, geerdet? Wie versteht man das, was da gerade passiert? Ist das nicht manchmal auch überwältigend?
Ja, trotzdem. Ja, überwältigend, aber ich habe immer gedacht, ich muss das als eine Dienerin, sagt man das, zu machen. Das ist alles für die Musik, ich muss das machen. Yeah. Ich muss alles annehmen und das gut und noch besser zu machen, weil das ist mein Leben, das ist meine Aufgabe. Yeah. Das bin ich. Und ja, das war sehr, sehr schnell. Aber trotzdem sehr, sehr erfreulich für mich. Yeah. Und wie ein Traum. Manchmal, wie ein Zug, wie ein Shinkansen, weil das ist sehr schnell fährt. Okay. Ein Shinkansen von Budapest zu New York. Meine eigene Shinkansen hat mich wirklich dorthin gebracht. Und ach, schön.
Aber trotz der ganzen Arbeit, trotz dem Druck, Sie konnten es genießen, ja? Also wenn Sie auf dieser Met-Bühne standen, ja, das war nicht nur Verantwortung, das war auch,
ja, wow, natürlich, und mit Freunden. Und in Amerika, ich erinnere mich, ich war so lustig, ich habe in, ich glaube, das war schon Lucia-Vorstellung. Und gute Freundin kamen zur Vorstellung und dann zu meiner, ja, ich habe sie eingeladen zu meinem Apartment. Und dann habe ich gedacht, Gott, ich habe gar nichts zu Hause. Und dann ich bin mit denen nach Hause gegangen und ich habe den Kühlschrank aufgemacht und ich sah 2 Flaschen Dom Perignon. Ach, okay, ich hab was zu trinken. Und dann habe ich im Kühlschrank Popcorn-Säckchen gefunden und das musste man in Mikrowelle tun und dann hatte ich Popcorn und gute Champagne zu trinken und das war so gut. Ja. Ich habe das so genossen und sie waren begeistert, Amerikaner, ja. Dom Perignon mit Popcorn.
Ja, super.
Sie haben mir gesagt, sie werden das nie vergessen, ja, nie, ich auch nie.
Ja, es sind diese Momente, oder, ja, die das Leben manchmal, ja, lebenswert machen. Ja.
Ja, toll, das war schön.
Und Sie haben auf diesen Bühnen wirklich mit den besten Dirigenten unserer Zeit gearbeitet. Wir haben vorhin schon gesagt, viele dieser Namen gibt es leider nicht mehr. Ja. Die sind nicht mehr unter uns. Ja. Sie hinterlassen eine Lücke, die man eigentlich nicht füllen kann. Scholti, Muti, Abbado, Viotti, Levine, das sind alles Dirigenten, mit denen Sie gearbeitet haben. Ja. Wie haben die Sie geprägt? Was haben Sie mitgenommen? Wer hat am meisten Eindruck bei Ihnen hinterlassen? Gibt es noch Dirigenten, an die Sie heute denken und sagen, danke?
Eigentlich mit Muti habe ich dann sehr viel gearbeitet. Und er hat für mich die wichtigste Rollen, was ich dann gesungen habe, gegeben.
Ja.
Gilda, Pamina und dann Otello, Desdemona, Traviata, die waren eigentlich die Rollen, was ich dann rundherum auf der Welt gesungen habe.
Ihre Visitenkarte.
Ja, meine Visitenkarte. Und mit ihm zu arbeiten, das war wirklich wie eine himmlische Schule.
Thank you.
werde nie Salajala vergessen. Ich habe so viel dort gelernt, auch von italienischer Sprache, dass meine Italienisch, wenn ich Susanna zum Beispiel singe oder auch diese Rollen oder überhaupt auf Italienisch was singe, dann niemand kann sagen, dass ich nicht Italienerin bin.
Das war auch ihr Anspruch, ja.
Ja, aber er hat so viel mit mir gearbeitet.
Aber auch schön, dass er sich die Zeit nimmt und ja, das formen will und ja, eben diese Perfektion anstrebt. Ja.
Und immer hat er gesagt, muss man nachdenken, was hinter dem Zeilen
ja,
gibt.
Oh ja, ja, behind the lines. Ja.
Behind the lines. Und auch wie zum Beispiel Mozart für uns zeigt, was noch in dieser Rolle sich versteckt.
Richtig.
Auch musikalisch.
Mhm, unbedingt.
Und das war himmlisch. So viel habe ich von ihm gelernt.
Mhm. Ja. Hier in Budapest haben Sie dann Ihr Repertoire um viele neue spannende Partien erweitert. Eben Amelia, Alice Ford, die Judith in Blaubart, die Tosca, ja, und eine Rolle, in der ich Sie auch sehr, sehr bewundernswert fand, die Cho-Cho-San in Madame Butterfly.
Ja.
Ja, als Sie sind selbst Mutter, ich kann mir vorstellen, dass es nicht so ohne diese Partie zu singen, oder? Und darzustellen. Oder können Sie sich davon zum Beispiel dann lösen?
Oder ich muss sagen, ich habe nie dran gedacht.
Nie.
Vielleicht deswegen, weil ich wollte mich ein bisschen als Mutter distanzieren von diesen Gefühlen am Ende zum Beispiel. Weil ich muss mich töten und ich muss das Kind alleine lassen.
Hinterlassen. Eigentlich das Schlimmste für eine Mutter.
Ja. Und ich wollte nicht dran denken. Mhm. Ja, diese Rolle ist wirklich total, ich bin total drin, immer. Und wenn ich daran denke, dass ich das singen soll nächstes Jahr, ich freue mich schon. Das kommt wieder, vielleicht nicht im nächstes, übernächstes Jahr.
Mhm.
Und dann wieder das so erleben können,
ja.
Diese Musik von Puccini. Puccini hat so viel über die Frauenseele geahnt. Ich weiß nicht, wieso er das so tief.
Spannend, ja.
Ja. Er hat das verstanden.
Mhm.
Unglaublich. Und eine wichtige Sache mit Butterfly, wenn ich angefangen habe, das zu lernen, dann habe ich wieder von hinten das angefangen. Und ich habe gedacht, meine Güte, wann kann ich ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen mich ausruhen
oder ein
Schluck trinken. Und dann habe ich den Moment gefunden, wo dieser Chor ist.
Mhm.
Wie heißt das denn?
Der Summchor.
Summchor. Mhm. Ja, nur dort habe ich Zeit, mich auszuruhen. Und ich bin sehr dankbar für solche Regisseure, welche mich dann, ja, auch wenn auf der Bühne, aber mit meinem Hintern zu dem...
mit dem Rücken.
Mit dem Rücken, entschuldige, mit dem Rücken zu dem Publikum sitzen oder stehen kann und dann ein bisschen mich ausruhen. Mein Gesicht ein bisschen fallen lassen kann und entspannen kann und überhaupt... Weil ich habe noch viel zu singen und
das ist Sport.
Das ist einfach Sport. Ja, aber toll.
Thank you.
Und ich möchte noch Manon Lescaut.
Ah ja, das ist noch eine Wunschrolle.
Noch ein Wunsch.
Ist das schon in Planung? Oder?
Noch nicht, aber ich muss das hier besprechen.
Das Universum weiß es jetzt.
Universum weiß schon lange. Und das ist wichtig.
Absolut. Haben Sie auch mal eine Rolle bereut, nachdem Sie gesungen haben, wo Sie gemerkt haben, oh, das ist nichts für mich? Oder konnten Sie aus jeder Rolle irgendwas machen und waren glücklich?
Ja, eigentlich nur eine einzige Rolle, wo ich das auch gemacht habe, vor dem Premiere zurückzugeben.
Ah ja?
Das war Salome.
Okay. Die haben Sie studiert und haben dann gemerkt, das ist sollte nicht besser nicht sein.
Ja. Hm. Meine Seele hat das gewünscht.
Es war zu viel, ja.
Aber das war einfach stimmlich zu viel.
Ja. Aber es ist toll, dass Sie da so ehrlich dann auch sind und nicht sagen, ich quäle mich dadurch.
Es war traurig, weil ich wollte das so sehr. Hm. Und am Ende habe ich mir gesagt, nein, das kann ich doch nicht.
Aber das ist so eine Stärke, die ist bewundernswert, dass man dort auch einfach sagt, gut, ich habe auch Grenzen.
Ja, und ich glaube, das ist wirklich wichtig, die richtigen Grenzen zu sehen und dann Nein sagen zu können.
Oh, ja.
Heutzutage ist es so unglaublich schwer.
Mhm. Man traut sich nicht, man hat auch nicht die Courage.
Nicht, nein, weil Angst hat. Mhm. Die jungen Leute haben einfach Angst und ich verstehe das.
Ja, weil der Beruf auch unverzeihlich manchmal ist, ne?
Ja.
Das Business dahinter.
Ja, aber jetzt, diese Salome kam vor 4 Jahren.
Mhm.
Und es war für mich ganz, ganz traurig, das zu erkennen, dass ich das nicht kann. Ich möchte noch was singen.
Eben.
Ich möchte, dass heute noch meine Kollegen sagen, deine Stimme klingt wie vor 30 Jahren.
Und das ist doch das schönste Geschenk.
Und das ist das schönste Geschenk.
Eben weil Sie so mit Bedacht geschaut haben, was
und auch wenn das weh tut.
Natürlich.
Nein zu sagen können,
ja. Aber schön, wir freuen uns auf alle Sachen, die da noch kommen. Manon Lescaut, Elvira und erstmal jetzt Pamina wieder. Ich freue mich sehr darauf.
Genau.
Frau Rost, vielen, vielen Dank für die Zeit, für dieses wunderschöne Gespräch.
Dankeschön, ich habe mich sehr gefreut.
Ich auch. Also es sind so viele Sätze gefallen, wo ich einfach nur gesagt habe, danke. Die sind so wichtig und
sehr
so schön.
Gerne.
Und die
das
Ehrlichkeit.
Das ist für mich wichtig, etwas weiterzugeben können.
Ja, das spürt man und das macht Spaß mitzuerleben. Mhm. Frau Rost, herzlichen Dank, alles Gute für Sie.
Ebenfalls, danke. Dankeschön.